Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, der heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Frau, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen, für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren. Und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, unserem Herrn, das ist uns eine ganz große Freude und ein ganz großes Geschenk, dass wir an diesem Abend und an diesen Tagen dieses Fest feiern dürfen. Dieses Fest, in dem du, Herr Jesus, in der Mitte stehst. Dein riesengroßes Ja zu allen Menschen steht über diesem Fest. Dein Ja, hineinzukommen in die Dunkelheit dieser Welt, du das Licht. Deine treue Hingabe und Liebe sind es, die uns über die Maßen glücklich machen. Und wir wollen gerne an diesem Abend und diesen Tagen dich ganz besonders feiern. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Und für viele, die in diesem Raum sind und die diesen Gottesdienst mitverfolgen, bist du die absolute Mitte ihres Lebens und ihres Seins. Und wir preisen dich und beten dich darüber an. Du weißt, dass die Situationen, in denen wir dieses Fest feiern, ganz unterschiedlich sind. Ob wir mit frohem Herzen unterwegs sind oder ob Belastung, Sorge, Ängste da sind, du bist da. Du bist dieser wunderbare Gott, der mit seinem Fürchte dich nicht in unser Leben hineinkommt. Und wir danken dir so sehr dafür, dass wir nicht allein sind in dieser Welt und nicht allein sind in diesem Leben, in alle Zukunft nicht ohne dich sein werden. So geben wir dir die Ehre an diesem Abend, preisen dich, beten dich an und freuen uns an dir, Herr Jesus Christus, du Mensch gewordener Gott. Gelobt seist du hier in unserer Mitte. Amen. Amen.
Wenn wir diese wunderschönen und bekannten Weihnachtstexte hören und dann noch diese Lieder dazu, vielen Dank dafür, das war richtig erhebend und berührend, wie ihr es gesungen habt und was ihr gesungen habt. Und wenn wir jetzt noch diese verschiedenen Texte im Ohr haben, da müsste ich jetzt eigentlich nur die Anfangssätze sagen und manche von Ihnen würden einfach das ganze Kapitel dann rezitieren aus diesen Weihnachtstexten. Und du Bethlehem, Ephrata, Micha 5 kennen Sie alle, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Oder Matthäus 1 ist ja gleich mit Jesaja 7. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Oder Lukas 2 haben wir schon gehört. Es begab sich aber zu der Zeit, da Kaiser Augustus ein Gebot gab. Oder Vers 10, siehe, ich verkündige euch große Freude. Wir haben da diese vielen Formulierungen und Worte im Ohr und sofort ist diese Weihnachtsstimmung schon da. Was ist eigentlich die richtige Weihnachtsstimmung, habe ich mich gefragt. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, so auf einer Skala von 0 bis 10, wo sind Sie da schon mit Ihrer Weihnachtsstimmung? Sind Sie bei 6 oder 7 oder gerade bei 2 angelangt und vielleicht schon wieder im Sinkflug, morgen früh noch bei 1, übermorgen schon in Richtung 0? Wo ist unsere Weihnachtsstimmung und woher kommt sie und was wäre die richtige Weihnachtsstimmung für uns? Und ich will es einmal so formulieren, wenn Weihnachten im Lauf unseres Lebens nie bei uns einschlägt wie eine mittelschwere Detonation, dann haben wir etwas Wesentliches von Weihnachten möglicherweise verpasst. Und dazu brauchen wir nicht nur eine Stimmung, sondern wir brauchen solche Worte, solche Formulierungen und Texte wie in Hesekiel 37, die wir vermutlich gar nicht mit Weihnachten in Verbindung bringen würden, normalerweise. Aber wir lesen es, haben es gelesen. Hesekiel 37 fängt ja schon damit an, dass da ein riesiges Feld voller Totengebeine liegt. Gar nicht weihnachtlich. Passt da gar nicht hinein. Hesekiel sieht die Knochen von unzähligen Menschen, von Generationen, von Millionen Urgroßeltern und alles, was danach kam, wird auch beschrieben. 28 Generationen mindestens werden ja auch genannt. Stammbaum von Jesus, beziehungsweise von Josef, von Matthäus, von Abraham über David bis Josef, 28 Generationen. Bei Lukas sogar von Adam bis Josef. Josef, der Zimmermann, Nachkomme aus der königlichen Linie, also ein Davidsohn, auch Josef. Oder hier in Hesekiel 37, Jakob und seine Kinder und Kindeskinder. Das sind jetzt die Millionen, die wir vor Augen haben müssten. Millionen, die in irgendwelchen Gräbern liegen. Kein Mensch kennt sie mit Namen. Und damit beginnt Hesekiel 37. Hesekiel sieht diese Millionen Totengebeine und dann stellt ihm Gott eine wirklich, ich hätte was gesagt, eine fiese Frage. Nämlich die Frage, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Was soll man dazu sagen? Das sind Knochen. Staub und Asche. Ich hätte gesagt, das wird nicht wieder lebendig. Was soll denn da geschehen? Nur so redet man nicht mit dem lebendigen Gott. Also sagt Hesekiel sehr diplomatisch, Herr, du weißt es. gut gelöst. Du weißt es. Ich halte mich da raus, aber ich vertraue dir, du weißt es. Und dann kommt die zweite mentale Detonation für Hesekiel, ebenfalls in diesem Kapitel. Er muss zwei Holzstäbe nehmen und muss die Namen von Juda und Ephraim draufschreiben und muss diese beiden Holzstäbe nun zusammenfügen zu einem Holz. Akkuschrauber raus, der erste ratlose Ikea-Kunde. Naja, also zwei Hölzer, die nicht zusammenpassen. Es klingt erst einmal ganz nett, diese Idee. Alle Menschen werden Brüder. Wir haben das ja in vielen Variationen immer wieder diese Vorstellung. Es muss doch irgendwie mal gelingen, die verschiedenen Parteiungen zusammenzubringen. Deutsche Wiedervereinigung haben wir erlebt, hat doch funktioniert. Es geht doch irgendwie, ganz unerwartet. Nordkorea, Südkorea muss doch eigentlich hinzukriegen sein mit ein wenig Vernunft. Nur Juda und Ephraim, das geht nicht. Juda und Ephraim, das war ja ein Synonym für Verräter, für Götzendiener. Später wurden sie Samaritaner genannt. Unreine Tiere, Aussätzige und Samaritaner. Mit denen hatte man nichts zu tun. Da ging man machte man einen großen Bogen drumherum. Und heute müssen wir uns darüber noch vorstellen, die Samaritaner, das war die Keimzelle des Islam. Also ganz konkret. Plötzlich kriegt das ganz konkrete Züge für uns. Die Keimzelle des Islam. Und wenn wir das einmal anschauen, wie das heute aussieht, Israel und die arabische Welt, Israel und der Iran, Israel und die Hisbollah, Israel und die Palästinenser, da würden wir natürlich sagen, vollkommen ausgeschlossen. Das kann nie eins werden. Das kann auch nicht irgendwie einen Frieden geben. Das ist so, wie es ist. Und da gibt es eigentlich keine Lösung. Das Totenfeld wird immer größer, immer größer, immer größer. Genauso verfeindet waren Juda und Ephraim schon vor 2.500 Jahren. Das war nicht besser. Die waren nicht so ein bisschen in Spannung, sondern das war Krieg. Das war Kampf. Und die Vorstellungen zur Zeit der Geburt von Jesus war ganz eindeutig. Der Messias, der kommen sollte, der wird zuerst die Römer aus dem Land jagen, einschließlich dem verhassten Herodes, und dann kurzen Prozess machen mit den Samaritanern und allem, was dazugehört. Und danach Juda mit Jerusalem zum Zentrum der damaligen Welt machen, auch nach Hesekiel 37, da heißt es ja, ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Er sagt, Juda und Ephraim, sie sagen, ohne Ephraim, niemals. Und das halten sie durch, über Jahrhunderte. Niemals mit Ephraim, niemals mit diesen Samaritanern, das geht nicht, das darf nicht sein. Und wenn wir nur diese beiden Themenfelder sehen, dann würden wir das vielleicht ähnlich sagen. Das mit den Totgebeinen ist natürlich, eigentlich ist es ein Unding. Millionen von Knochen, die zusammengefügt werden sollen, da würden wir sagen, das muss man irgendwie als Bild verstehen, als Metapher, als Symbol. Dann kann man das so vielleicht sagen, irgendwas lebt da weiter. Ich gucke mir da immer die Todesanzeigen an, fast jeden Morgen. Um zu sehen, was die Leute so schreiben, Liebe ist stärker als der Tod. Und solche Dinge. In unseren Herzen lebst du weiter. Die Erinnerung ist das Paradies, das uns keiner nehmen kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in 50 Jahren wird kaum noch irgendjemand wissen, wer ich war und wer sie waren. Das wird auch keinen mehr interessieren. Da ist nichts mehr in der Erinnerung, in den Herzen der anderen. Und wir ahnen das. Das ist das eine Thema. Das andere zentrale Thema, dass Israel, die Nachkommen von Jakob, mit allen Kindern und Kindeskindern noch einmal eine Einheit sein werden. Die Nachkommen von Jakob, die Samaritaner inklusive, dass sie jemals wieder ein Volk sein könnten, das war undenkbar. Es gab keinen Weg dahin. Es gab keine Vorstellung dafür. Fremde, verfeindete Völker, die Samaritaner waren ja ein Mischvolk aus dem alten Israel und irgendwelchen anderen Völkern, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, sie waren unrein. Und das konnte man nicht einfach wieder auflösen, sie waren ja vermischt mit anderen. Götzendienst, ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen, heißt es da, das kann überhaupt keine Einheit mehr geben. Und Gott sagt, das wird wieder eine Einheit geben. Ich will mein ganzes Volk zusammenführen zu einem Holz. Das ist dieses Bild. Und wir müssen uns diese Absolutheit, diese Radikalität einmal klar machen, dass Gott jetzt zum Propheten Hesekiel sagt, genau das werde ich tun. Genau das ist mein Plan, mein Ziel. Ich werde die Millionen von Toten auferwecken. Ich werde das zusammenbringen, was sich niemals zusammenbringen lässt. Ich werde das Unmögliche möglich machen. Und dann sind wir da angelangt, wo es eigentlich darum geht, an diesem Tag, an diesem Abend, ob wir uns das vorstellen können oder nicht, ob wir da eine Idee haben, wie das gehen kann, ob uns das gefällt oder nicht, wird hier nicht gefragt. Aber dass er sich etwas vorgenommen hat und genau das auch tun wird. Und wenn es dann heißt, das ist mein Sohn, den sollt ihr, den müsst ihr, den werdet ihr hören, denn in ihm wird das geschehen. Das ist mein Sohn. Wir können jetzt noch ein Wort von Jesaja dazu nehmen, das kennen wir natürlich alle. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Sein Wort, ihn. Und dann kommt nachher Jesus, wir greifen ein wenig vorweg, und Jesus macht einfach nicht das, was man von ihm erwartet, was sie gedacht haben. Er vertreibt nicht die Römer, verdammt nicht die Samaritaner, sondern er macht eigentlich das Gegenteil davon. Ganz am Anfang schon nimmt er einen römischen Hauptmann, einen Heiden, einen Vertreter der großen Feinde Israel, stellt ihn hin und sagt, ich habe in ganz Israel nicht solchen Glauben gefunden, wie bei diesem römischen Hauptmann. Das ist schon mal eine schallende Ohrfeige für alle, die dazuhören. Die Gelehrten, ein Skandal, eine weitere Detonation, die es da gibt, geben muss. Dann kommt noch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und Jesus sagt, der ist besser als sie alle. Das ganze Personal, Priester, Leviten kommen da nicht heran. Noch eine Detonation. Und dann demonstriert Jesus tatsächlich, dass ihm alle Macht gegeben ist über den Tod. Sehr, sehr deutlich, eindrucksvoll bei Lazarus. Nach 3 Tagen kommt er aus dem Grab herausmarschiert und steht lebendig vor ihnen. Die meisten würden sagen, erzähl das, wem du willst, aber das kann überhaupt nicht gehen. Das muss man anders verstehen, symbolisch, metaphorisch irgendwie, aber das kann man eigentlich nicht glauben. Könnte man nicht, wenn es nicht von ihm wäre. Sogar einer der Jünger Jesu hat das nachher gesagt, nach der Auferstehung Jesu. Thomas, der sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Obwohl er 3 Jahre alles gesehen hat, was Jesus getan hat, ich kann's nicht glauben. Und dann steht Jesus, der Auferstandene, vor ihm und Thomas ist vollkommen fassungslos und sprachlos. Nicht nach dem Motto, in unserem Herzen lebst du weiter, irgendwas ist da schon noch, sondern Jesus lebt mit ihm auch ich. Auferstehung von den Toten, in ihm, durch ihn. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann die Frage, glaubst du das? Die Frage an Martha. Das war die Schwester von Lazarus. Und diese Frage, glaubst du das, steht bis heute da. Glaubst du das, was du gesehen hast? Entschuldigung. Und das ist kein Bild und keine Metapher, sondern das ist ein Geschehen. Es ist nicht symbolisch zu verstehen, sondern Jesus schafft Leben aus den Toten, auferstanden. Auferstehen werde auch ich. Das ist ein Modell, das wir hier sehen. Keine Metapher, ein Modell vom Kleinen zum Größeren. Nicht vom Größeren zum Kleineren. Wir sehen das, was er hier auch verheißen hat und was er jetzt wahrmacht. Und darum fokussiert sich alles in Hesekiel 37 darauf. Alles auf diesen Gedanken, alles auf diese Gestalt, alles auf diesen Namen. Mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. einer hat sofort verstanden. Nämlich der alte Simeon, der dann gesagt hat, Lukas 2, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und genauso sollen es alle sehen. Das, was Simeon formuliert hat, das, was in Jesus dann Wirklichkeit geworden ist, dass wir verstehen, das Weihnachtswunder ist viel, viel, viel größer, als wir vielleicht schon ahnen. Es ist immer noch größer. Ach, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Und zugleich merken wir, wir kommen da gar nicht hin. Es ist immer noch größer. Der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Da geht es auch um Jesus. Er ist immer noch größer. Aber sie sollen es alle einmal sehen. Aller Knie sollen sich beugen, aller Zungen sollen bekennen, aller Augen, aller Weltenden werden es sehen, nämlich das Heil unseres Gottes. Aber immer in Jesus, immer nur in ihm. Und der, der das eine schafft, das eine, Millionen von Toten, die auferstehen werden, der wird das andere auch schaffen. Was er verheißen hat. Friede auf Erden. Aber nur in ihm. Nur in ihm. Nie ohne ihn. Er hat den Tod besiegt. Er wird sein Volk erlösen. Auch die Verlorenen und die Untreuen Ephraims. Wir werden von den Toten auferstehen, weil wir zu ihm gehören. Das ist nicht ganz richtig formuliert. Er wird uns auferwecken. Wir werden nicht auferstehen, weil das irgendwie so ein Naturgesetz wäre, sondern er wird uns auferwecken von den Toten. Das ist seine Verheißung. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Er wird uns beim Namen rufen und dann werden wir auferstehen. Er ist unser Friede. In ihm haben wir das. Er kriegt das hin. Und darum warten wir so dringend auf ihn, dass er kommt, dass er noch einmal kommt. Und dann können unsere Weihnachtsgeschichten kommen. Also die, die wir schon drin haben, die wir schon auswendig können, weil das dann die Erfüllungen sind, die Antworten. Das ist keine neue Erfindung im Neuen Testament, sondern das ist die Antwort auf das, was sich sein Volk und was wir uns so sehr ersehnen, dass er kommt und wahrmacht und erfüllt, was er verheißen hat. Und wir glauben an ihn, wir vertrauen ihm, das, was er gesagt hat. Und wir glauben an das, was der Engel gesagt hat in dieser Nacht. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Eine Riesendetonation, mental verstanden, die da geschehen muss und geschehen darf. Die entscheidende Frage bleibt trotzdem, war immer und ist immer noch, glaubst du das? Ist das für dich vorstellbar? Kannst du das so annehmen? Suchst du noch Weihnachtsstimmung, einfach nur das Übliche, wie seit 20, 40, 60 Jahren, immer dasselbe und nach 3 Tagen bist du wieder bei Null angelangt? Oder fangen wir an zu verstehen und zu glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der eine Verheißene ist, der eine Herr ist, in dem sich alles erfüllt, wonach wir uns noch sehen und noch viel mehr darüber hinaus? Und Sie können systematisch alle Ihre Lieblingsweihnachtsgeschichten durchgehen. Sie müssen auch nicht gleich sagen, klar glaube ich das alles oder ich verstehe das alles. Vielleicht machen Sie es ein bisschen diplomatisch wie Hesekiel und sagen, Herr, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Kann ja sein, dass dann noch einiges stockt. Aber dass Sie auch sagen, jetzt stehe ich an deiner Krippe hier. Jetzt bin ich da. Und jetzt bist du da. Und jetzt gilt das, was wir manchmal gesungen haben. Heute haben wir diese Strophe übergangen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht anders kann, bleib ich anbetend stehen, o dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Und das ist meine Bitte an Sie. Biegen Sie nicht vorher ab. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Diesen Jesus, in dem sich alles erfüllt, was Gott jemals verheißen hat, nur in ihm, aber ganz in ihm, das zu erfassen und dann mit hineinzunehmen in ihr Leben. Nehmen Sie das an. Versuchen Sie es. Bleiben Sie stehen an der Krippe, bis Sie ein wenig davon verstanden haben. Lieber Jesus Christus, das ist für uns ein riesengroßes Geschenk, dass wir dich so ehren dürfen mit unseren Liedern, mit unserem Gesang, mit unserem Hören auf dich, mit der Anbetung, in der wir vor dir stehen wollen, auch wenn wir es manchmal kaum begreifen können. Kaum begreifen können, dass du so hineingekommen bist, du der Ewige, in diese dunkle und verzweifelte Welt, kaum begreifen können, dass du noch einmal kommen wirst und auch nicht begreifen können, dass du in unser kleines Leben hineinkommen willst. Das ist für uns das allergrößte Geschenk neben dem vielen anderen, was wir an diesem Tag erleben und dass uns dieses Geschenk immer größer wird. Weil alles Heil und aller Friede und aller Fülle und aller Reichtum in dir liegt. Wir danken dir, dass wir das verstehen dürfen. Ob wir schon lang im Glauben sind oder ganz kurz, ob wir jung sind oder alt oder ob wir noch ganz kurz davor stehen und noch viele, viele Fragen haben. Aber dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, auch in diesem Abend und so hineingehen dürfen in dieses Fest, in diese Tage und dich herzlich bitten, dass du uns doch begegnest in deinem Wort, in dem, was du uns ganz persönlich zu sagen hast, auch in unserer Dunkelheit, auch in mancher Verzweiflung. Aber dass du der lebendige Herr bist, der uns so unendlich nahe kommt und uns begegnen will und uns sucht und uns nachgeht in unendlicher Geduld und Freundlichkeit und Liebe. Dass du nur Gutes und nur Heil für uns willst. Das wollen wir glauben und verstehen und dass noch so vieles auf uns wartet. Danke, dass du da bist an diesem Abend, dass du mit uns gehst in diesen Abend, in diese Nacht und in diese Tage. Wir ehren dich und wir beten dich an und sind voller Staunen über das, was du an uns tust. Und danken dir, dass wir auch miteinander zum Vater kommen dürfen durch dich und miteinander beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.